herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Veit Dengler spreche ich darüber, warum er nach seiner Mitgründung der NEOS die Politik verlassen hat und jetzt wieder aktiv ist. Er wird sehr privat darüber, wie es für ihn war, in 3 verschiedenen Ländern aufgewachsen zu sein und was ihn da geprägt hat. Und wir sprechen über seine Erfahrungen beim direkten Kontakt mit den Menschen jetzt in der heißen Wahlkampfphase und warum John F. Kennedy ihn da inspiriert hat. Bei mir ist der Mitbegründer der NEOS, Mitglied im erweiterten Vorstand und Kandidat zum Nationalrat. Ich sage herzlich willkommen zurück, Veit Dengler.
Danke dir.
Du hast damals mit Matthias Streutz die NEOS gegründet. Also ich kann nur sagen, du bist quasi auch Herz der NEOS. Anders kann man das jetzt nicht sagen. Warst aber jetzt doch eine Zeit lang weg und bist jetzt für den 29. September bereit, wieder in den Nationalrat zu ziehen. Wie kommt's?
Also, wie wir gegründet haben, war ich im ersten Vorstand. Beate und ich waren die Stellvertreter von Matthias. Mhm. Und ich war Geschäftsführer, haben wir das, glaube ich, damals genannt. Und während des Nationalratswahlkampfs 2013 hatte ich dann ein super Jobangebot aus der Schweiz und bin dann irgendwie etwas zerknirscht zu Matthias gegangen und gesagt, das muss ich fast annehmen. Ich war auf der Liste, also ich wäre im Parlament gewesen, aber habe dann beschlossen, den Job anzunehmen, bin dann mit Familie in die Schweiz gezogen, habe mir gedacht, ich mache das vielleicht 5-6 Jahre, bin dann in der Schweiz geschieden, die Kinder waren noch relativ klein und deswegen habe ich dann etwas länger gebraucht, bis ich wieder gekommen bin. Aber es war immer ein Wunsch, das zu machen und ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe.
Das heißt, du hast die Segel jetzt in der Schweiz abgebrochen oder sind die da noch irgendwo verwurzelt?
Nein, also mein jüngerer Sohn lebt noch in der Schweiz. Mhm. Die Älteren sind auf den Unis, diversen, oder arbeiten schon. Und also, ja, also jetzt bin ich, die Wohnung ist aufgegeben in der Schweiz. Ich habe ein Haus in der Steiermark und eine Wohnung in Wien und pendel da zwischen den beiden. Jetzt bin ich hauptsächlich in der Steiermark.
Mhm, ich habe es gesehen auf Instagram. Du bist viel unterwegs. Darüber reden wir auf jeden Fall noch. Mhm. Was wäre denn für dich im Falle einer Regierungsverantwortung sowas, wo du sagst, also da möchte ich auf jeden Fall, das wäre mein erstes Anliegen, diese Reform braucht's?
Also ich glaube, es ist nicht so sehr mein Anliegen, aber ich glaube, was das Land braucht, sind so 3-4 große Reformen, um den Tanker wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und die sind wirklich wichtig. Und je länger wir diese Reformen rausziehen, desto schwieriger wird's. Das erste ist eine Pensionsreform. Wir brauchen eine eigenständige private und betriebliche Pensionsvorsorge, die kapitalgedeckt ist, weil einfach das staatliche System, so wie es jetzt ist, das reicht nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Da haben wir schon Jahrzehnte Rückstand gegenüber anderen europäischen Ländern, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das Zweite ist ganz banal, der Staatshaushalt ist außer Rand und Band. Wir müssen sanieren und das ist immer schwierig. Das Gute ist aber, es ist auch relativ klar, wo wir sanieren müssen. Wir sind unglaublich ineffizienter Staat. Der Staat ist aufgebläht. Es gibt viel zu viele Förderungen. Da muss man reinschneiden, relativ hart, aber das ist machbar und das ist absehbar, wie das geht. Extrem wichtig, glaube ich, ist eine Deregulierung. Also wir sind absurd reguliert in Österreich und das merkt man, wenn man aus der Schweiz zurückzieht nach 11 Jahren. Da merkt man dann wieder die ganzen Absurditäten. Mein Lieblingsbeispiel, habe ich gerade gelernt vor ein paar Monaten, ist, ein Dachdeckerlehrling darf im ersten Lehrjahr nicht aufs Dach. Ja. Und das zieht sich so durch Österreich, durch alle möglichen furchtbaren Regulierungen. Und die haben wirkliche Kosten, weil was da bedeutet ist, dass viele Leute Firmen nicht gründen, weil es ihnen zu blöd ist, Firmen nicht wachsen, weil es ihnen zu schwierig ist, weil wir auch sonst, glaube ich, frustriert sind, weil alles Mögliche, das anderswo möglich ist, bei uns irgendwie reglementiert ist. Und dann gibt es noch einen ganz wesentlichen Punkt, unser Bildungssystem. Wir produzieren fast ein Viertel funktionale Analphabeten pro Jahrgang. Das sind Menschen, die dann in ihrem Leben sehr geringe Chancen haben werden, weil wenn du mit 15 nicht ordentlich lesen und schreiben und rechnen kannst, dann sind deine beruflichen Möglichkeiten extrem begrenzt. Mhm. Wir verlieren da ein Viertel von jeder Generation gerade. Und deswegen muss die Reformen im Bildungssystem sind extrem wichtig, eben nicht nur für die Schule selber, sondern für das ganze Land, für uns als Gesellschaft.
Du hast deine Kindheit in Österreich verbracht, du hast sie aber auch in Ungarn verbracht und auch in Finnland verbracht. Das kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. Deswegen würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Wie ist sie dir in Erinnerung geblieben?
Du, die ersten 10 Jahre waren sehr idyllisch. Ich bin als jüngstes Kind von 6 von einem Landtierarzt in der Steiermark aufgewachsen, in St. Stephan im Rosental. mit Hund und Riesenwald hinterm Haus und wie man sich das so vorstellt. Mhm. Geld haben wir nicht viel gehabt, aber es war sehr, sehr nett. Hat sich aber herausgestellt, dass meine Mutter jahrelang eine Affäre hatte mit einem Diplomaten, ups, der auch mein biologischer Vater war.
Ups.
Und wie ich dann 10 war, haben alle beteiligten Erwachsenen beschlossen, jetzt sind die Kinder alt genug. Und von einem Tag auf den anderen war ich statt Sohn vom Landtierarzt auf einmal das de facto Einzelkind vom Botschafter mit Residenz und amerikanische Schule und so. Ich bin ersten Schultag kein Wort Englisch gesprochen, also ich sympathisiere mit Migrationskindern, denen das auch so geht. Mhm. War dann 4 Jahre in Budapest, das war noch im Kommunismus, das war sehr grau, ja, aber wir hatten natürlich unsere, es war schon auch nett. Und dann Oberstufe habe ich in Finnland gemacht, weil mein Vater dorthin versetzt wurde. Da habe ich dann auch finnisch mündlich Maturafach gehabt. Und dann haben wir noch einen kleinen Twist, weil mein Vater hat privat investiert und sein gesamtes Vermögen verloren und Konkurs gemacht. Deswegen hatten wir zwar alles, was der Staat bezahlt hat, also ich durfte in eine deutsche Schule gehen, die wurde vom Staat bezahlt, aber ich habe mit 16 angefangen, bei McDonald's zu arbeiten, damit ich wenigstens auf Interrail im Sommer auf Urlaub fahren kann.
Okay.
Ja. Und das war aber sowohl das Finnischlernen, ich hatte Finnisch mündlich Maturafach, als auch die Arbeitserfahrung und die Erfahrung, einfach in verschiedenen Ländern zu leben, war unglaublich bereichernd. Und zum Studium bin ich dann nach Österreich zurück.
Wow, oder? Ich meine, das kann ja wohl wirklich keiner erzählen, was dir passiert ist. Jetzt muss ich fragen, auch wenn es, du kannst gerne sagen, erzähl ich nicht. Wie ist es mit dem nicht leiblichen Vater? Ist da noch ein Kontakt?
Das war wie mein zweiter Vater. Also ich bin mit 2 Vätern aufgewachsen. Ich habe dann, meine Mutter wollte nicht, dass ich zu Besuch fahre. Und da habe ich gesagt, nein, da bin ich aufgewachsen und das sind meine Geschwister und mein Vater. Und ich bin dann jeden Sommer dorthin gefahren und habe den Sommer in St. Stephan verbracht. Oder dann gemeinsam am Segelboot, weil der hat ein kleines Segelboot in der Adria. Wie ich 11 war, gab es einen riesen Streit mit meiner Mutter. Sie wollte mich nicht aus Budapest bringen in die Steiermark. Da habe ich dann gesagt, fein, dann fahre ich allein mit dem Zug und bin als 11-Jähriger Budapest, Wien, Wien, Graz mit dem Zug gefahren, wow, um ihn zu besuchen. Und war bis zum Schluss, mein Vater ist jetzt im April gestorben, und ich habe sein Haus übernommen in St. Stephan im Rosental.
Oh, schön. So schließt sich der Kreis dann irgendwie wieder. Du bist derzeit viel unterwegs. Ich habe schon angesprochen, ich habe gesehen, du klopfst an Türen. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich die Zeit nimmt zuzuhören, dann hat man wohl auch mit Menschen zu tun, die sagen, naja, euch will ich nicht, oder noch viel schlimmer vielleicht sogar, ich will gar nicht. Was sagst du denn Menschen, die nicht wählen wollen?
Also erstens sind das relativ wenige. Mhm. Was mich wirklich erstaunt hat, also positiv erstaunt hat, wenn man so von Tür zu Tür geht, und wir machen das wirklich viel und eben auch am Land, nicht nur in der Stadt, dann ist die erste Reaktion fast immer etwas verwundert Richtung positiv oder sehr positiv. Also einer hat mir gesagt, einen Kandidaten habe ich noch nie da gehabt. Ja? Mhm. Und es gibt aber welche natürlich, die dir entweder sagen, nein, Neos will ich nicht. Das würde ich schätzen, sind weniger als 10% der Türen. Dass Leute explizit sagen, sie wählen nicht, gibt es fast nicht. Also was die Leute dir schon sagen, na, ich weiß noch nicht, was ich wähle oder ich überlege es mir. Mhm. Ja? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Nichtwählen immer noch nicht ganz sozial akzeptabel ist, was ich ja im Prinzip gut finde. Ja. Und ich ermutige Leute auch durchaus, also überlegt es euch, geht's wählen? Ja. Mhm. Wenn ihr uns wählt, wäre es schön, aber auf jeden Fall geht's wählen.
Und das heißt, also ich meine, was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, naja, wählen möchte ich nicht?
Naja, es ist relativ einfach. In einer Demokratie mehr noch als sonst wo. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Den Satz haben wir von der ersten Stunde von Neos geprägt. Und wir werden uns immer an diesem Ort ausmachen, wie wir miteinander leben. Und die einzige Wahl, die man hat, ist, ob man mitmacht oder nicht. Und wenn man halt nicht mitmacht, dann darf man sich auch nicht aufregen, glaube ich, weil dann muss man die Regeln halt akzeptieren, die andere machen. Mhm. Und wenn viele, viele nicht mitmachen, dann ist halt die Gefahr, dass das irgendwann zu einem System kommt, wo Minderheiten bestimmen über den Rest von uns. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Mitmachen zumindest mit der Stimme sehr wichtig und idealerweise dann auch noch mehr. Ob das jetzt die Kommunalpolitik ist, von mir aus auch ein NGO, aber sich irgendwie mitgestalten an unserem Raum, wo wir entscheiden, wie wir miteinander leben. Das ist extrem wichtig, glaube ich. Ja. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass die von uns, die viel Glück gehabt haben im Leben, ja, und ich habe ein bisschen turbulente Kindheit gehabt, aber ich habe auch sehr viel Glück gehabt im Leben. Ich habe schon auch hart gearbeitet, ist klar, aber man hat dann halt einfach Glück.
Du hattest Chancen.
Ich hatte Chancen. Und dann, glaube ich, hat man noch mehr Verantwortung als andere dafür, dass das irgendwie für alle passt, ja, dass man anderen Leuten auch Chancen gibt, ja, dass man sicherstellt, dass man Chancen hat, egal wo man herkommt. Und deswegen bin ich besonders streng, wenn ich so in At-Home-Abenden bin mit Leuten, die besser situiert sind, die beruflich erfolgreich sind, denen rede ich dann wirklich ins Gewissen und sage, ihr müsst mitmachen.
Mhm. Was zurückgeben?
Ja.
Als Papa von 4 Kindern, Hast du bestimmt Wünsche an die Zukunft? Für dich, für sie, vor allem vielleicht auch für die Generation danach? Welche Reformen müssten wir denn jetzt schon angehen, dass wir sagen können, die können mal genauso gut leben, wie es zumindest jetzt gerade ist?
Ich glaube, es gibt so eine Hierarchie der Bedürfnisse, die für unsere Kinder, die ich auf jeden Fall für meine Kinder habe und, glaube ich, für uns allgemein. Das erste ist einmal Frieden und Sicherheit. Weil wenn du Frieden und Sicherheit nicht hast, dann ist alles andere irgendwie nichts wert. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Österreich endlich diese unglaubliche Naivität ablegt, dass neutral schützt uns gar nichts. Neutral heißt nur, wir sind neutral, solange uns andere Aggressoren in Ruhe lassen. Und sobald die entscheiden, sie lassen uns nicht in Ruhe, können wir sagen, wir sind neutral, das nutzt gar nichts. Mhm. Was nutzt, und das haben wir gesehen jetzt über viele Jahrzehnte, ist, wenn man sich mit anderen Demokratien, mit gleichgesinnten Ländern zusammenschützt und eine Abschreckungswirkung hat. Sagt, ihr lasst uns in Ruhe, sonst kriegt es einen auf den Deckel. Und das muss sich in Österreich erinnern. Dann gibt es die zweite Stufe der Pyramide, ist die Chance, sich zu entwickeln. Ja, und bei meinen Kindern, die sind schon aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass Lernen wichtig ist und dass Lernen Spaß macht. Und wir müssen versuchen, das möglichst allen Kindern zu vermitteln, dass Lernen wichtig ist und Lernen auch Spaß machen kann. Und dann soll es auch Spaß machen. Das heißt, man muss dann auch den Lehrern die Möglichkeiten geben, zu gestalten und den Schulen. Und deswegen, Schulautonomie zum Beispiel klingt so trocken, aber es ist extrem wichtig, weil je mehr Lehrer motiviert sind und Lehrerinnen ihre Kinder entwickeln wollen, desto besser werden die Schulen. Und dann gibt es eine dritte Stufe, glaube ich, der Entwicklung, und das ist einfach wirtschaftliche Chancen. Ja, jeder soll die Gelegenheit haben, Unternehmer zu gründen. Jeder soll die Gelegenheit haben, Karriere machen zu können, wenn du Talente hast oder Talente entwickeln kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Staat die immer als eine oberste Priorität hat, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Ja, dass das gut ist, dass es geht. Und das geht in Österreich jetzt seit Jahren wirklich in die falsche Richtung. Und das ist bedrohlich. Und das müssen wir umdrehen.
Und die Neos haben Antworten darauf.
Alles klar. Ja, klar, natürlich.
Wenn mir jemand diese Frage beantworten kann, und das behaupte ich jetzt einfach mal, dann du, was macht denn die Neos für dich zur einzig wählbaren Partei?
Weil es keine andere gab und ich wollte endlich eine Partei wählen, die ich mit Überzeugung wähle, deswegen haben sie dann gegründet.
Ja. Das ist die simple Antwort. Die lange Antwort wäre?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es genügend Kräfte gibt in einer Demokratie, die vernunftgeleitet sind und die evidenzbasiert arbeiten. Was heißt evidenzbasiert? Das ist einfach so. Politik ist tatsächlich so, dass man Sachen verändert und dann schaut man, ob die Veränderung so geklappt hat, wie man es geglaubt hat. Und wenn nicht, dann muss man es wieder ändern. Das ist eine Kunst, das ist ein Handwerk. Und das kann man nur dann wirklich gut machen, wenn man keine zu großen ideologischen Scheuklappen hat. Weil manchmal probiert man Sachen aus und die funktionieren einfach nicht. Und dann muss man sagen, sie haben nicht funktioniert. Und diese Idee von einer Partei, die vernünftig ist, die am Gemeinwohl orientiert ist, die Chancen geben will allen, ja, aber evidenzbasiert arbeitet und nicht einfach so ein ideologisches Programm abarbeitet, das war uns wahnsinnig wichtig.
Wie schaffen wir es denn, niemanden zurückzulassen? Ich weiß, es ist eine große Frage und es ist nicht so einfach zu beantworten, aber was glaubst du, wie kriegen wir das hin?
Na, es gibt, glaube ich, mehrere Antworten drauf. Das eine ist, in einer Demokratie ist das Wesen, dass wir als Einzelne Freiheiten haben. Und diese Freiheiten heißt auch, ich entscheide, was ich mit meinem Leben machen will. Ich glaube, das Erste, das ist nicht zurücklassend, ist, dass wir ganz breit verankern bei Menschen, du kannst was aus dir machen und du solltest was aus dir machen. Ja, weil sonst ist das Leben wird einfach lebenswerter, wenn du das tust. Also ich nenne das Ambition, ja, ich nenne das irgendwie so für irgendetwas brennen im Leben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen müssen. Dann müssen wir die Chancen bereiten, ja. Und dann müssen wir auch, und das klingt jetzt vielleicht komisch, wir müssen sicherstellen, dass die Sozial- und die Steuerpolitik so organisiert ist, dass Leute dann auch einen Anreiz haben, was zu machen. Wenn ich gleich viel Geld kriege von irgendwoher fürs Nichtstun, als fürs was tun, gerade am Anfang, wenn es schwierig ist und wenn man lernen muss, dann ist halt die Versuchung groß, dass man fürs Nichtstun sich entscheidet. Ich sage immer, die beste Schule, die beste Integrationsmethode und die beste Sozialpolitik ist ein Job. Ja, und diese Idee, dass ich was machen will mit meinem Leben und ich gehe arbeiten, ja, und ich möchte mir mein eigenes Geld verdienen und ich möchte mit dem eigenen Geld, das ich verdiene, dann auch was schaffen, was bauen, meine Kinder in gute Schulen oder Universitäten schicken und so weiter. Ich glaube, das ist für mich das Wesen von Chancen, ja. Und dann müssen wir auch erkennen, manche Leute in der Gesellschaft können Chancen nicht ergreifen, einfach weil es eine Barriere gibt, die man nicht leicht überkommen kann. Und um die muss man sich dann wirklich kümmern. Und deswegen macht man Sozialpolitik nicht mit der Gießkanne. Es ist völlig absurd, dass ich einen Klimabonus bekomme zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber man muss gezielt helfen, also sehr viel denen, die nicht können. Und bei denen, die nicht wollen, müssen wir vielleicht auch ein bisschen strenger werden. Ja, aber das ist kein guter Grund zu sagen, ich will nicht, aber bitte die Gemeinheit soll für mein Leben aufkommen, die Gemeinschaft. Ja, und dann muss man dann sagen, vielleicht nicht. Ja. Ich glaube, da müssen wir dann auch etwas mutiger werden vielleicht.
Mhm. Mutiger im Sinne von, möchtest du vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen? Was würde es denn brauchen, deiner Meinung nach?
Naja, NEOS wird schnell attackiert für soziale Kälte, ja. Und es ist unanständig, wenn man weniger Geld ausgibt für soziale Belange. Das bin ich nicht der Meinung. Weil wenn die Millionärsgattin oder der sich aushalten lässt von einer Rechtsanwältin, ja, wenn der genauso viel an Sozialleistungen bekommt wie jemand, der wirklich was braucht, mhm, dann ist es nicht fair. Ja, es ist aber wahnsinnig teuer für den Staat. Ja, wenn du auf einmal eine Leistung an alle bereiten musst, ist das viel, viel teurer, als wenn du eine Leistung nur für die gibst, die es wirklich brauchen. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen Mut haben. Das hat nichts mit sozialer Kälte zu tun, das hat einfach zu tun mit einem Gerechtigkeitssinn. Und eins bin ich überzeugt, und je mehr ich auch Tür zu Tür laufe, desto stärker ist das bei mir. Wir haben alle einen Kompass innen drin, der ein Gerechtigkeitskompass ist. Ja, und Leute regen sich dann vielleicht nicht so auf oder sie können das sich nicht so verbalisieren, aber die stört's dann, wenn Leute Geld kriegen für nichts tun und sie müssen aber Steuer zahlen und deswegen, das ist auch ein Fairnessgebot, dass wir immer ein Sozialsystem haben, wo man immer einen Anreiz hat, zu arbeiten oder mehr zu arbeiten, ja, dass man auch dafür belohnt wird oder beziehungsweise, dass sich es lohnt, wenn man dann mehr arbeitet und mehr schafft mit seinem eigenen Leben.
Mhm. Da kommen wir dann wieder zu Pensionen, wo mhm, die NEOS auch attackiert werden. Möchtest du vielleicht mal kurz erklären, warum es schlau ist, ein bisschen länger zu arbeiten?
Es ist nicht schlau, sondern es ist einfach eine Rechenaufgabe, die man lösen muss. Ja, es wird sich nicht ausgehen mit einer immer älter werdenden Bevölkerung, dass ich vielleicht 40 Arbeitsjahre habe und dann 25, 30 Jahre in der Pension habe. Das geht sich nicht aus, rechnerisch. Ja. Was heißt das? Wir schieben auf eine kommende Generation, also die Generation unserer Kinder und wahrscheinlich auch unserer Enkel, schieben wir immer mehr finanzielle Verantwortung. Erstens hinterlassen wir dann einen großen Rucksack von Schulden vom Staat. Und zweitens haben wir ein Pensionsversprechen abgegeben, die sich nur einhalten lassen, wenn diese Generation noch mehr Abgaben und Steuern gibt, um diese Pensionslücke, die immer größer wird, zu finanzieren. Und das ist ein ganz wesentliches Gebot der Fairness. Genauso wie wir nicht die Umwelt einfach verschandeln, und es ist wurscht, was nächste Generation mit der Umwelt macht, genauso haben wir die Verantwortung, Pensionen zu sagen, das muss ich ausgehen und das muss ich jetzt ausgehen. Es ist eh schon so, dass wenn wir jetzt ein kapitalgedecktes System dazu aufbauen, dass es zu einer Doppelbelastung kommen wird von denen, die jetzt schon arbeiten, weil die müssen das bisherige Umlagesystem finanzieren und sie müssen sich selber einen Kapitalschock aufbauen. Mhm. Das wird eh schon schwer genug. Und je länger wir das hinauszögern, je älter wir werden als Gesellschaft und uns weigern, länger als bis 65 zu arbeiten, desto schwieriger geht diese Rechnung auf. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder sozusagen absaufen, unter der Steuerlast von einem alten System finanzieren und sich selber noch was aufbauen zu müssen, damit sie Altersarmut vermeiden können. Das ist einfach sehr extrem ungerecht. Und da wäre ich dann auch ziemlich emotional.
Ja, man sieht es jetzt nicht, aber das sind zwei geballte Fäuste zu sehen.
Ja.
Du bist jetzt wirklich schon eine Ewigkeit politisch aktiv. Möchte ich so behaupten.
Ich bin ein Wiederquereinsteiger, so nenne ich das.
Oder so. Heißt, du hast die Leute kommen und gehen gesehen. Minister, Kanzler, gibt es da jemanden, der dir trotzdem positiv in Erinnerung geblieben ist?
Ja, und übrigens auch von allen Parteien. Also erstens bin ich überzeugt, es gibt in allen Parteien anständige Leute und Leute, die das Richtige wollen. Sie haben vielleicht nicht immer das richtige Mittel dafür, aber sie haben eine gute Absicht. Und dann gibt es in allen Parteien auch Leute, die wirklich beeindruckend sind. Also natürlich kenne ich den Matthias sehr gut und Matthias Stolz ist für mich ein Archetyp von einem Politiker, den wir haben wollen, der auch freiwillig wieder gegangen ist. Nicht weil er gehen musste, sondern weil er gehen wollte, weil es für ihn an der Zeit war. Und ich glaube, er hat auch wahnsinnig viel aufgeweckt in der Republik. Also deswegen finde ich toll, was er geleistet hat. Ich finde aber zum Beispiel auch Ferdinand Latziner als Finanzminister von der SPÖ in den 90er Jahren, der hat wirklich schwierige Reformen machen müssen für eine SPÖ. In der Zeit wurde privatisiert, in der Zeit wurden Steuern abgeschafft. Das hat er geleistet. Ja? Und dazu braucht man Mut. Und ich glaube, jeder Politiker, der Mut hat gegen seine eigene Partei, vielleicht auch gegen seine eigene Geschichte, was man früher gesagt hat, Sachen trotzdem dann zu ändern, dazu zu lernen und Sachen trotzdem zu ändern, von denen muss man viel Respekt haben. Ich finde zum Beispiel auch Wolfgang Schüssel, der ist der Letzte, der eine Pensionsreform gewagt hat in diesem Land, ja, die damals gut war, nicht gereicht hat, ja, aber das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und so geht's eigentlich, es gibt viele beeindruckende, mein persönlicher Lieblingspolitiker ist John F. Kennedy. Können wir gerne besprechen, warum, aber.
Ja, gerne.
Es gibt ein Museum von seiner Präsidentschaft in Boston. Und dort gibt es im letzten Raum so verschiedene Fernseher mit Ausschnitten von seiner Pressekonferenzen. Und er war, das wissen viele Leute nicht, aber die Bürgerrechtsgesetzgebung, die von Lyndon Johnson dann unter Lyndon Johnson verabschiedet wurde, wurde von John F. Kennedy eingebracht. Das war die Gleichstellung von Schwarz und Weiß, aber auch von Frauen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das war ein paar Wochen vor seinem Tod. Und er wurde, ich glaube sogar, das war seine letzte Pressekonferenz, wurde er gefragt, ja, sie haben jetzt diese Gesetzgebung eingebracht, aber nur 40% der Bevölkerung stimmen diesem Projekt zu. Und dann hat er gesagt, gerade bei einem Thema, das geschichtlich so schwierig ist, ist es toll, dass wir schon 40% haben und unsere Aufgabe ist es, Mehrheiten zu überzeugen. Und das ist für mich die Definition von Politik. Und auch so, dass eben eine Vision vorgegeben würde. Ja? Und er hat gesagt, wir fliegen auf den Mond, nicht weil das einfach ist, sondern weil das schwer ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was Politik reflektieren muss. Wir müssen viele Sachen machen, die schwer sind, aber die wir machen müssen, gerade weil sie schwer sind. Und das zu erreichen und nicht einfach nur Meinungsumfragen nachzulaufen, das ist für mich der Kern von guter Politik und von guten Politikerinnen und Politikern.
Und so einer bist du, möchtest du sein?
Das wäre schon die Absicht, ja. Also es wäre gut, wenn man sich in der Politik nicht verbiegen muss. Ich glaube, dass man kann viel. Und ich auch aus der jetzigen, also ich bin etwas befreundet mit der Kaja Kallas, die ehemalige estnische Ministerpräsidentin, die jetzt Außenbeauftragte der EU wird. Die hat einfach Rückgrat, ja. Und wenn du in Estland bist und offen sozusagen die Ukraine gegen Russland unterstützt und relativ harte Maßnahmen setzt auch dafür, dann bist du einfach persönlich mutig. Und ich glaube, das muss man respektieren, diesen persönlichen Mut. Dann kann man auch Sachen verändern.
Wir werden hier jetzt ein bisschen privater. Es wird ein bisschen lockerer, nicht unpolitisch, aber trotzdem. Nachdem du die Welt gesehen hast, was liebst du denn so sehr an Österreich?
Also ich habe 29 Jahre in Österreich gelebt und 26 Jahre in 7 verschiedenen Ländern gearbeitet und gelebt. 8. Und das Tolle ist, jedes Land hat seine Schönheiten und seine auch übrigens politischen Vorteile, die man eigentlich kopieren sollte. Ich glaube, Österreich ist etwas, das ist schwer in Worte zu fassen, da ist man irgendwie zu Hause. Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich in Amerika gelebt habe, aber ich bin in Schwechat gelandet und dann ist irgendwie ein Gefühl, jetzt bist du zu Hause. Und das kann man vielleicht lernen, als Migrant muss man das dann lernen, dass es ein neues Zuhause gibt. Aber ich glaube, dieses alte Zuhause geht nie weg. Nostalgie heißt Sehnsucht und Schmerz, nicht Nostos und Algos. Und aber wenn ich mir das moderne Österreich anschaue, dann gibt es wahnsinnig viele gute Voraussetzungen. Ja? Der Bildungsstand ist hoch, wir haben wirklich auch gute Forschung. Wir haben sehr gute Unternehmer, die in ihren Nischen oft weltführend sind. Und es ist ein schönes Land, ja, also einfach schon schön durchzufahren. Ja? Mhm. Gerade auch die Oststeiermark jetzt und die Obersteiermark, wo ich viel unterwegs bin, da, das ist einfach schön. Und ich würde gern beitragen dazu, dass das Land sein Potenzial ausschöpfen kann. Ja, das ist ganz tief emotional.
Und nachdem du die Welt gesehen hast, die andere Frage, welcher Ort ist denn eine Reise wert?
Oh, so viel. Meine erste Frau war Griechin. Oder ist Griechen. Wir haben viele griechische Inseln abgeklappert und da gibt es einige, die keinen Flughafen haben. Mhm. Ja, dann kriegst du nicht so den Massentourismus. Ja, es gibt eine Insel, die heißt Tinos zum Beispiel, die ist in den Kykladen. Da in Tinos am Dorf, wo es 2 Tavernen gibt, am Sandstrand zu liegen, das ist dann schon ziemlich schön. Und das andere ist Finnland. Da gibt es viele Mökkis, heißen das. Das sind Häuser am See oder am Meer, wo die sehr einfach sind. Da gibt es eine Sauna dabei immer und dann geht man schwimmen im See oder im Meer. Und da kannst du dann wirklich die Seele baumeln lassen. Ja. Und ich glaube, wir haben ein wahnsinnig volles Leben, ein sehr schnelles Leben. Und du brauchst diese Orte, wo du dann irgendwie die Seele aufholen kann mit der Geschwindigkeit, mit der wir vorangegangen sind.
Vielleicht ist es schwer zu beantworten, hätte ich nicht geplant, aber ich stelle die Frage trotzdem vielen. Hast du einen Herzensplatz? Oder hast du viele Herzensplätze?
Ich habe viele Herzensplätze. Und ich habe jetzt zum Beispiel für meinen 50ern habe ich Freunde aus allen Stationen von meinem Leben zusammengefangen. Es sind dann Menschen gekommen aus dem Libanon und aus Amerika und aus Australien und aus den verschiedenen europäischen Ländern, die ich kenne. Und eigentlich zu Hause ist für mich da, wo meine Freunde und wo meine Familie ist. Ja. Und das kann an verschiedenen Orten sein, Gott sei Dank.
Und das war in dem Fall wo?
Das war in einem Vorort von Athen und dann habe ich das nochmal gemacht. Letztes Jahr habe ich das zweite Mal geheiratet, habe in Portugal.
Mhm. Schön. Nein. Was machst du denn, wenn du, ich weiß, ist gerade nicht so der Fall, aber wenn du nicht arbeitest, was ist denn dann so, wie ist dein Leben geprägt?
Ich habe immer so gescherzt bei den Berufen, die ich gehabt habe, weil ich habe ja Unternehmen geleitet und so weiter. Also wenn du ein Unternehmen leitest und 4 Kinder hast, dann hast du kein Hobby. Mhm. Das geht sich nicht aus, vor allem, weil ich wahnsinnig gern und viel lese. Ich habe eine sehr hohe Lernorientierung und ich weiß immer, was ich gerne lesen würde und wo ich nicht dazu komme. Also das klingt jetzt wahnsinnig langweilig, aber wenn es ein Hobby gibt, dann ist das schon ein Film. Und eine der lustigsten Sachen ist, wenn du dann Job und Hobby verbinden kannst. Wir haben nämlich, wie ich bei der NZZ war, haben wir das Zurich Film Festival gekauft. Mhm. Und ich durfte dann sozusagen Filme genießen. Und ich konnte sozusagen aus beruflichen Gründen durfte ich dann 10 Tage lang 3 Filme pro Tag anschauen. Ja, cool. Also das genieße ich sehr.
Ist das dein Lieblingsgenre?
So Film Noir, würde ich sagen, schon. Und mein Trauzeuge und einer meiner besten Freunde ist Drehbuchautor, also alles, was er schreibt. Ja.
Natürlich. Von mir machst du Werbung für ihn.
Genau, ja, er hat sogar einen Oscar gewonnen für The Big Short. Das war dieser Film über die Finanzkrise. Mhm. Und der schreibt wirklich gute Filme.
Offensichtlich.
Kann man empfehlen.
Mit welchem noch aktuellen Nationalratsabgeordneten einer anderen Partei würdest du am ehesten auf ein Getränk nach der Arbeit gehen?
Also fast alle. Ich kenne ehrlich gesagt ganz wenige, weil ich jetzt so lange weg war, nach 11 Jahren. Aber zum Beispiel die Therese Nies von der ÖVP, die kenne ich privat, ja, die ist wahnsinnig nett. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt in allen Parteien Menschen, mit denen ich gerne auf einen Nachtal gehen würde und abends mal philosophieren würde. Ich lerne gern Menschen kennen. Also da gibt es, glaube ich, dann genug Auswahl.
Sehr schön. Wir kommen in Richtung Ende. Da stelle ich immer 3 Fragen und brauche schnelle Antworten.
Okay.
Als Kind wollte ich werden. Vielleicht als steirisches Kind noch.
Kapitän von einem Segelschiff.
Mhm. Mein Spitzname in der Familie ist?
Jetzt keiner, aber wie ich klein war, hat mich meine Mutter Flossenbatschi genannt.
Süß.
Weil ich so große Füße hatte, bevor ich gewachsen bin.
Hat sich.
Sie ist immer noch 47er. Aber es waren 47er, bevor ich so groß war.
Uiuiui. Mein letzter Weg am Abend?
Gassi gehen mit meiner Golden Retriever Hündin Clio.
Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Sieht man dich demnächst irgendwo oder klopfst du eh an?
Ich klopfe überall an, aber nächste Woche macht der ORF, begleitet mich, also der ORF Steiermark begleitet mich für einen Wahlkampftag. Und was mir wirklich am Herzen ist, ich habe eine super Veranstaltung am 11., das ist der nächste Dienstag in Graz, wo wir reden über die Welt nach Woke. Also wie sich die Kultur, Wirtschaft und Politik verändert, weil ich glaube, wir sind noch sehr gefangen in einer alten Diskussion und die Welt hat sich eigentlich schon weiter gedreht und das haben wir in Österreich noch nicht so ganz gemerkt und das tue ich eben mit diesem Charles Randolph, das ist ein Freund von mir, der Drehbuchautor ist und einer ganz spannenden Slowenin, die Leiterin ist von einer Circular Economy Organisation, einer europäischen, werden wir das gemeinsam diskutieren.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen NEOS-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.